SWR 2 Forum.
Theater online. Funktioniert Kultur im Internet? Am Mikrofon ist Hans-Jürgen Mende. Das Internet hat seit etwa einem Vierteljahrhundert unser Leben verändert. Und bei allen Gefahren, vor denen von Beginn an gewarnt wurde, gibt es nur wenige Menschen, die heute freiwillig auf die digitale Vernetzung verzichten würden. Wie aber steht es mit der Kultur? In Museen, Theatern oder Konzerthallen herrschte lange Zeit eine gewisse Skepsis vor. Einige preschten vor, andere zögerten. In der Pandemie hat ein Umdenken eingesetzt. Viele Kulturinstitutionen sind nun aktiv geworden. Theater streamen Vorstellungen, Museen entdecken die Möglichkeiten des Internets. Worin bestehen die Chancen? Was lässt sich über das Netz vermitteln und was wird bleiben, wenn die Pandemie dann eines Tages vorbei ist? Darüber wollen wir sprechen mit Christine Lemke-Mattwey, Kulturjournalistin unter anderem der Wochenzeitung Die Zeit, dem Journalisten und Publizisten Axel Brüggemann und mit Professor Holger Nolze, Autor des Buches Worldwide Wunderkammer, das vor kurzem erschienen ist. Professor Nolze, Sie haben das Buch aber vor der Pandemie begonnen. Warum haben Sie es als notwendig erachtet?
Weil mein Eindruck war, wir sind zu vorsichtig, zu zaghaft, zu einfallslos. Ich mache da jetzt mal wirklich ein großes Wir draus und es könnte mehr passieren. Und weil es mir um die Frage ging, was passiert im Internet oder mit dem Internet eigentlich mit dem, was wir vielleicht etwas hochtrabend ästhetische Erfahrungen nennen. Also was geht da durch? Die alte Medienfrage. Was kommt an? Was kommt rüber? Und sind wir da schon so weit, wie wir sein könnten? Und da ich den Eindruck hatte, es gibt eine Reserve, die sehr affektiv ist, die damit zu tun hat, dass Kultur für die, die es machen, glaube ich, reflexhaft etwas Analoges ist und erstmal nichts Digitales. Und weil wir festgestellt haben, dass das Internet natürlich auch böse ist, dass es das Böse promoviert und verbreitet und dass wir es nicht gut beherrschen können, ist diese Reserve vielleicht auch verständlich und erklärbar. Aber um weiterzukommen, müssen wir diesem Löwen in den Rachen greifen. Das war mein Ausgangspunkt. Und dann habe ich es geschrieben und dann war es fertig und ich habe Korrektur gelesen. Dann saß ich auf einmal im Lockdown und fragte mich, was mache ich denn jetzt? Und dann hatte ich den Eindruck, nein, es ist eigentlich alles richtig. Habe dann aber den Schluss nochmal irgendwie mit einem Lockdown-Spin versehen und vorne eine Fußnote anbringen können. Aber ich glaube, hat sich einfach alles nur zugespitzt.
Mhm. Frau Lemke-Mattwey, als Kritikerin gehen Sie ja normalerweise viel in Konzerte und Opernaufführungen. Und dazu gibt es seit einem Jahr wenig Gelegenheit. Haben Sie sich die Streaming-Angebote der Theater angeschaut?
Das habe ich natürlich getan, schon in Ermangelung anderer ästhetischer Erfahrungen und meines normalen, gewöhnlichen Lebens. Natürlich habe ich das getan. Da war man am Anfang so ein bisschen euphorischer dabei, würde ich mal sagen. Und im Moment bin ich so ein bisschen in der Stimmung, ich habe mein Sofa satt. Wobei man Sofa auch mit jedem anderen Sitzmöbel austauschen kann. Also ich bin es leid. Ich verstehe, dass das eine zusätzliche Möglichkeit ist, dass das auch eine Krücke war und ist, um über diese Pandemie zu kommen. Ich verstehe, dass es ganz viel mit Teilhabe zu tun hat. Ich verstehe, dass es da Möglichkeiten gibt, die wir bei weitem noch nicht erfasst haben, geschweige denn zu nutzen wissen. Das verstehe ich alles. Aber bei mir setzt eigentlich so ein umgekehrter Reflex ein, dass ich denke, das weiß ich jetzt, das habe ich jetzt irgendwie mal mitgemacht, brauche ich aber nicht, wenn ich nicht unbedingt drauf angewiesen bin. Also ich will wieder rein in die dunkle Kiste, ganz eng an Menschen sitzen, die ich nicht kenne und die ich manchmal auch nicht leiden kann und nach vorne gucken, wo andere Menschen, die ich ein bisschen besser leiden kann, schöne Kunst machen und singen oder tolle Texte sprechen.
Axel Brüggemann, Sie haben zwei Bücher über Richard Wagner geschrieben. Wie stände denn Richard Wagner zum Internet? Was glauben Sie?
Oh Gott, ich bin nicht Richard Wagner Stellvertreter auf Erden. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er war natürlich ein Experimentierer und hat versucht, den Bühnenraum zu revolutionieren, war der Erste, der das Licht ausgemacht hat, der für die dunkle Kammer gesorgt hat, von der Frau Lemke-Mattwey eben gesagt hat, da will sie endlich wieder rein. Vorher war das Theater ja ein Amüsierbetrieb, ja, in dem die Gräfin neben dem Graf saß und notfalls auch den Vorhang in der Loge zugemacht hat. Das kann man heute im Wohnzimmer machen. Also das fällt mir zum Beispiel wahnsinnig schwer, wenn ich Theater im Fernsehen oder im Netz angucke. Irgendwas ist immer, ja. Entweder steht da die verlockende Chips-Packung, gerade bei Wagner-Opern, die dann 5 Stunden lang sind, oder der Amazon-Bote klingelt gerade und bringt mir noch eine CD, oder die kleine Tochter kommt aus der Schule oder so. Also wir sind zu Hause natürlich wahnsinnig abgelenkt. Und diese Ablenkung zum Beispiel hat Richard Wagner ausgeschaltet in seinem Opernhaus. Ich glaube, wir müssen auch trennen zwischen zwei Dingen. Also Richard Wagner hätte vielleicht die Kunstform Internet hinterfragt nach dem, was sie kann, und nicht genutzt, wie viele Theater heute, einfach nur als Reproduktion dessen, was eh auf der Bühne stattfindet. Ja, das wissen wir seit Adorno, das funktioniert nicht mehr, da fehlt die Aura. Genau deshalb sehnen wir uns wahrscheinlich alle, die wir hier sitzen, wieder nach dieser dunklen Kammer. Richard Wagner oder ich auch würde schon fragen, was bietet denn das Netz an alternativen Erzählebenen für Kunst? Und diese Frage ist erschreckend wenig beantwortet worden.
Holger Nolze.
Ich bin bei den anderen. Es ist im Augenblick eine zweitbeste Lösung. Aber die Frage stellt sich nicht, weil wir haben im Augenblick die beste Lösung nicht. Und in die dunkle Kammer und zum Kuscheln oder nicht kuscheln mit den Nachbarn kommt es gar nicht. Und ich würde den Punkt verstärken, den Axel Brüggemann aufgemacht hat. Es gibt, glaube ich, noch sehr viel mehr zu entdecken, was speziell dieses Medium kann, wenn man es nicht nur als eine Verlängerung des Analogen, als eine Prothese sozusagen versteht, weil es jetzt eben nicht anders geht, oder eine Krücke, wie Christine Lemke gerade gesagt hat, sondern wenn man gucken könnte, was es kann. Und da gibt es schon ein paar Beispiele. Also meine Methodik war ja die, dass ich mal alle Leute, die ich kannte, gefragt habe, sagt mir, erzählt mir mal, was findet ihr gut und was findet ihr eigentlich besonders blöd. Es gibt im Prinzip alles, aber es gibt natürlich wenig, was wirklich formal auch interessant ist. Und die Möglichkeiten des Internet, also die Möglichkeiten der Verlinkung, der Multimedialität, der Partizipation, das Wort ist ja auch schon gefallen, oder Teilhabe, wo das wirklich mal grundsätzlich ausprobiert wird. Und da stehen wir am Anfang. Und das wird auch weitergehen. Und ich finde, diese Krise hat insofern ein Gutes. Also der Überdruss, ja, kann ich nachvollziehen. Aber es wird schon bleiben, dass Menschen eine Erfahrung gemacht haben, dass ich nicht nur irgendwie zwischen Chips und Kindergeschrei hin und her gerissen bin, sondern dass es manchmal, wenn es zum Beispiel live passiert, sehr wohl eine Intensität haben kann und diese Situation, diese verrückte Situation, in der wir gerade sind, in einer Weise deutlich macht, die über das Prothesenhafte weit hinausgeht. Also etwas mehr Mut, aber ich glaube, der Mut ist eben nicht so da, weil man sich zu sehr sozusagen eingekuschelt hat, zu verliebt war sozusagen, dass man noch eine Schweißperle des Burgschauspielers mitkriegen kann in der zweiten Reihe. Es gibt eben diesen Vorbehalt und es gibt auch noch nicht so richtig den Wunsch, einfallsreich zu sein. Im Augenblick gibt es den Wunsch, wahrgenommen zu werden, die Reichweite aufrechtzuerhalten, einen Kontakt zum Publikum weiterherzustellen, zu kommunizieren. Und dann wird eben abgebildet und ins Netz gestellt, was das Zeug hält. Und obwohl ich finde, also es ist, glaube ich, ein optimistisches Buch, das ich da geschrieben habe, weil ich erstmal konstruktiv davon ausgehen wollte, wir schauen mal, was da noch gehen könnte. Aber natürlich ist diese Übermenge von Angeboten, die da jetzt gerade einfach nebeneinander stehen, ist auch ein bisschen ein Problem. Also es fehlt mir nicht an Menge, aber es fehlt mir dann doch an Qualität und es fehlt eben auch an Kreativität.
Aber lieber Holger, wenn ich das jetzt weiterdenke, was du sagst, dann ist doch die eigentliche Frage, mit der wir aus dieser Krise hoffentlich bald nochmal auf Holz geklopft heraustreten werden, die, ob es nicht an der Zeit gewesen wäre, so etwas wie eine Internetkunst ins Leben zu rufen. Das gibt es ja auch. Also wenn wir jetzt mal von unseren hochkulturellen Rössern einmal kurz heruntersteigen, dann gibt es im Internet ja unglaublich viel, unglaublich viele Spielarten, unglaublich viel an Interaktivität, an Plattformen, an medialem Zugriff in das Leben der einzelnen User. Kann man sich fragen, was hat das alles mit Kunst zu tun? Aber vielleicht müsste man ja diesen Schritt eher gehen oder versuchen, ihn zu gehen, als zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal an, was haben wir denn hier so an Kunst und Kultur und wie entseelen wir das, was wir haben, indem wir es eigentlich in so eine Zweidimensionalität bringen, die dann überall irgendwie verfügbar ist. Also man tut ja, glaube ich, der Kunst und der Kultur irgendwo dann doch einen qualitativen Schaden und man nutzt das Medium gleichzeitig nicht im Vollbesitz seiner Potenziale.
dass das Internet zur Entseelung führt, zur Zweidimensionalisierung, dem würde ich dann als Prämisse mal widersprechen. Also das glaube ich eben nicht, sondern das ist genau die Annahme, auf die ich sozusagen antworten wollte. Ich glaube, dass es nicht so sein muss. Es gibt technische Begrenzungen, aber die gibt es noch. Wir wissen gar nicht, wenn die Rechnerleistungen noch weitergehen, was da alles noch auf uns zukommt. Und ich bin nicht unbedingt ein Anhänger der Virtual Reality. Mir wird da eher schwindelig. Ich kann das nicht so gut aushalten. Was die Kunst angeht, und das ist eine eigenständige Kunst ist, die das Medium selbst als Gegenstand benutzt. Natürlich sollte es geben, gibt es wahrscheinlich, da kenne ich mich nur nicht sehr aus. Ich bin nun einer von denen, die da mit in der Dunkelkammer sitzen und sich Theater und Oper und Konzerte irgendwie angucken und ich frage mich, was können wir da noch mehr tun? Und da ist einfach das, was man im Augenblick sehen kann. Das meiste ist schiere Abbildung. Und das bleibt dann tatsächlich unter den Möglichkeiten. Aber dass es sozusagen per se so ist, dass es grundsätzlich und prinzipiell gar nicht anders geht, als dass die Seele aus dem Ding herausflutscht, wenn es digitalisiert ist, dem möchte ich widersprechen.
Professor Nolze, Sie sind ja so surfend durchs Netz und haben dann Kulturinstitutionen mal getestet und die Bewertungen, die reichen so von, naja, muss halt gemacht werden bis hurra, welch tolle Möglichkeiten haben wir doch. Was war denn, sagen wir mal, ein gutes und was ein weniger gutes Beispiel?
Ach, die weniger guten, die haben wir ja gerade schon beschrieben. Das, was mir am allerbesten gefallen hat, ist das digitale Angebot des Städelmuseums in Frankfurt. Da entwickelt sich ein Sog, eine Neugierde auf die Sammlung. Und wie haben die das gemacht? Die haben von der Kunst ausgedacht und von dem Reichtum dessen, was sie da haben und was sie noch im Bestand haben, was sie gar nicht zeigen können. Das ist so aufgearbeitet, dass ich auf 100 verschiedenen Wegen da durchgehen kann. Ich kann mir ein Thema suchen. Ich kann sagen, ich zeig mir mal, was über Armbänder oder Ohrringe oder den Hund oder den Winter oder ich weiß nicht, ein beliebiges Thema. Dann wird sozusagen das inhaltlich aufgefächert. Ich kann kunsthistorisch durch die Jahrhunderte gehen. Ich kann auch einfach mal Favoriten folgen oder irgendeinem Namen folgen. Und ich kriege immer kompetente Informationen darüber, auch in verschiedenen Medien. Dann kommt auch mal ein kleiner Film, dann kommt mal eine Grafik, dann kommt was nur zum Hören. Also das ist nachhaltig interessant. Ich komme von einem zu anderen und dieses vom einen zum anderen kommen, finde ich eben die große Stärke, das Internet. Und was für mich eine wesentliche Pointe war, ist, das ist alles eben auch handgemacht. Und ich glaube, das große Missverständnis ist, dass die Algorithmen und dass die Technik, die hinter dem Medium steckt, jetzt irgendwie alles automatisiert und uns abnimmt. Ich bin ein großer Anhänger der Idee der Kuratierung durch Sachverstand und mit Sachverstand. Und das müssen Menschen tun, die sich mit einer Sache auskennen, die Dinge beurteilen können, die Assoziationen haben, die Einfälle haben. Christine Lemke-Mattwey hat sich ja einmal in einem Artikel als allerletzte Mohikanerin bezeichnet, nachdem Joachim Kaiser abgetreten war. Das ist lange her. Ich finde, das hängt ein bisschen über uns. Wir sind ja die allerletzten Mohikaner und die allerletzten. Und dann kommt nochmal der Brüggemann. Und ich finde eben, wir müssen schauen, wo die Zukunft auch für unseren Berufsstand drin ist. Ich bilde ja junge MusikjournalistInnen aus und freue mich, wenn ich sagen kann, es gibt auch irgendwie mal was Neues. Also ihr müsst jetzt nicht alle warten, bis die Throne irgendwie in Hamburg oder Frankfurt oder Wien irgendwie verlassen werden und dann dürft ihr euch drum balgen.
Die interessieren ja auch keinen mehr, da will ja gar keiner mehr hin. Das ist ja das Interessante. Ja? Also wir reden hier dauernd von dem Internet. Also mich hält es gar nicht mehr. Was ist denn dieses Internet? Ja? Das Internet ist für ein Konzerthaus in Berlin ein sophisticated Raum, den ich technisch bespiele, wo ich virtuelle Dinge mache, die aber jemand zu Hause überhaupt nicht nachmachen kann. Das Internet zu Hause sieht in der Regel, gerade bei Opern oder Klassikliebhabern, so aus, dass da irgendwo ein alter Computer steht, der noch nicht mal eigene Boxen hat, wo man auf eine Webseite geht. Aber das Internet kann auch eine App sein. Das Internet kann auch einfach Facebook sein für Theaterliebhaber, aber andere Generationen sind schon ganz woanders, nicht mal mehr bei Instagram. Also das Internet ist ja nicht nur irgendwie was abzufilmen und zu gucken, wo man das jetzt senden kann. Und diese Frage von Nähe oder Nichtnähe Natürlich ist die Aura eines Fußballstadions oder die Aura eines Konzerthauses, eines Theaters oder einer Oper etwas ganz anderes als die Aura meines Wohnzimmers oder gerade noch meines Büros und Arbeitszimmers, wo ich dann diese Streams angucke. Das heißt aber nicht, dass es keine Nähe gibt. Im Gegenteil. Mhm. Wo sitzen denn die Leute in den intimsten Momenten, an dem sie nachts an sich rumspielen? Vorm Computer, ja? Und gucken sich irgendwelche komischen Seiten an, die wahrscheinlich die Frau nicht sehen soll. Da sind die in ganz intimen Momenten. Und das kann doch Kultur auch schaffen.
Und was hat das dann mit Kunst zu tun? Was hat das dann mit Kunst zu tun?
Das heißt erstmal, dass es sozusagen
eine... Intimität und Nähe sind ja per se erstmal unkünstlerische oder nicht per se künstlerische Kategorien. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
Naja, Berührung und berührt werden ist für mich natürlich eine große Kategorie der Kunst. Ja, natürlich. Also worum geht's denn sonst? Und ich glaube, wir können das nutzen. Wir können diese Intimität, die andere Intimität, die wir als Rezipient des Netzes zu Hause haben, nutzen. Zum Beispiel, indem wir, und Holger Neuzer hat davon gerade geredet, indem wir auch die Protagonisten vorstellen, indem wir mit denen intim sind, indem wir was erklären, indem wir mit denen sprechen, indem wir sie in die Wohnzimmer holen, was in einem großen Opernabend, in einer fünfstündigen Wagner-Oper, die kann ich besser im Theater angucken. Aber über Wagner diskutieren zum Beispiel, kann ich vielleicht besser in einem multimedialen Format. Also es geht doch darum, nicht eins zu eins immer was abzubilden, sondern auch genau. Die Sinnlichkeiten des Netzes zu suchen. Und das Netz hat, das war mein Beispiel, das Netz hat ja Sinnlichkeit. Es ist ja nicht, das sind ja nicht Nullen und Einsen, mit denen wir den ganzen Tag operieren.
Man kann auch im Anzug in den Swimmingpool springen. Axel Brüggemann, ich habe Sie im Sommer da gesehen, da waren Sie im Garten eines Tenors, die haben ein Konzert gegeben, dann sind Sie zum Schluss in den Swimmingpool gesprungen. Und da habe ich mich gefragt, brauchen Streams solche Gimmicks, damit jemand Sie wirklich sehen möchte?
Ich weiß nicht, ob es Gimmicks waren, wenn Sie den ganzen Stream gesehen haben. Das ging darum, die Bayreuther Festspiele sind ausgefallen und Stefan Finke, der Tenor, hat gesagt, okay, ich muss irgendwas machen, ich mache ein Sicherheitskonzept für meinen Garten und mache Wagner-Festspiele in meinem Garten. Und da zwischen Garten, Zwergen, Schildkrötengehege und eben diesem Swimmingpool, was er dort hatte. Und dort hat man dann im Gegensatz zu den Bayreuther Festspielen etwas geschaffen, erstmal vor Ort, eine intime Atmosphäre. Der Tenor und seine Frau laden zu einer konzertanten ersten Aufzug Walküre ein. So, und für uns als jemand, der das sozusagen multimedial vermitteln wollte, geht es dann um die Frage, wie vermittle ich diese Intimität der Stimmung? Und da gehörte am Ende das Abtauchen in den Swimmingpool dazu, fanden wir, haben wir gemacht. Und es hat uns auch recht gegeben, die Leute sind auch dran geblieben. Also wir haben ja mehrere hunderttausend Leute, die das dann angeguckt haben und nachgeklickt haben. Also ja, genau, es geht darum, eine Stimmung irgendwie zu übersetzen in eine digitale Form. Das kann sein, dass man vor Ort etwas erfindet, was einen Showcharakter hat, oder es kann auch in die Tiefe gehen, natürlich, ja.
Ich gebe noch mal vielleicht, wenn ich darf, noch ein anderes Beispiel. Also man kann reinspringen wie Brüggemann. Das Interesse der Leute an Backstage ist natürlich riesig. Das ist auch natürlich eine Art von Voyeurismus, der dahinter steckt. Den kann man so oder so bedienen. Das muss man dann wissen. Aber das ist sicher so ein Zusatzwert. Ich finde jetzt noch ein ganz pragmatisches Ding. Ich finde, in der Musik mal einen Dirigenten von vorne zu sehen, in der Übertragung auch oft interessant, weil sich da mimisch viel abspielt, was ich sonst sehe, ich da immer nur Frackschöße oder das Hinterteil. Aber ich wollte noch ein anderes Beispiel bringen, was mich nochmal, also mich hat das umgehauen, auch wenn ich zugegebenermaßen ein bisschen daran beteiligt war. Wir haben mit Takt 1 aus dem Konzerthaus in Dortmund eine Reihe von Konzerten gestreamt, und zwar live im ersten Lockdown, die das für mich wunderbar, dieses Ding mit der Nähe, mit der Einsamkeit im großen Haus bildlich umgesetzt haben. Und das hatte eine Dichte, die eigentlich was anderes war als ein Konzert, wo ich dann einfach dabei bin. Das eine, was ich jetzt erwähne, war ein Konzert von Pierre-Laurent Aimard. Der hat Beethoven-Bagatellen gespielt und Ligeti Musica Ricercata, also kurze Stücke. Und das eine war, ihn zu sehen, wie er da rausgeht, live auf die einsame Bühne, niemand im Raum. Man sah das auch, dass da niemand im Raum war. Er verbeugt sich in den leeren Raum hinein und spielt das für sich und hat so eine Aura um sich rum. Ich kann es nicht anders sagen. Und in der Pause spricht er direkt zu uns. Und er spricht über diese merkwürdige Zeit, über die Veränderung des Zeitbewusstseins, dass wir glauben, wir haben jetzt für alles Zeit und dann doch wieder die Konzentrationsspannen ganz kurz. Ich fand es sehr intelligent, was er da gesagt hat. Und es hat begründet, warum er diese Stücke miteinander in Dialog gebracht hat. Und das war ein Zusatzwert und eine Vertiefung. Und wenn man dann noch sieht, wie Leute per Facebook dann darauf live reagiert haben, was sie da gehört haben. Das finde ich toll. Aber das heißt, da muss man irgendwie nochmal einen zweiten Gedanken haben. Da muss man auch Glück haben mit den Künstlern. Nicht alle sind dafür offen. Aber das hat für mich so ein Türchen aufgemacht. Und ich denke, das sollte immer der Maßstab sein, dass man guckt, was ist es im Einzelnen. Dass, wie Axel Brüggemann sagt, die Ausstattung vielleicht zu Hause nicht dann immer so perfekt ist, als wäre es der goldene Saal. Ja, das ist so. Und ich würde jetzt auch nicht nur gucken, wir sind im Lockdown und was passiert in den nächsten 3 Monaten, sondern wie geht die Reise im Großen und Ganzen weiter? Und ich glaube, da lernen gerade ziemlich viele Leute ziemlich viel dazu, hoffentlich.
Ich kann nur sagen, dass mir auch so ein bisschen unheimlich ist dabei, mit allem, was jetzt natürlich zu Recht gesagt worden ist über Backstage und was, wen kann ich alles heranholen, wo kann ich eine Nähe kreieren. Das ist schon auch alles interessant und das ist, glaube ich, wirklich so ein Surplus, was man leisten kann, was das Medium natürlich ganz anders leisten kann, als wenn ich irgendwie vor einem Beethoven-Konzert eine Konzerteinführung mache oder so etwas. Ja, da bin ich auch ganz d'accord und auch dieses, Holger, dieses, dass man ein Event macht, wir machen das in der Zeitung ja auch, weil wir dürfen im Moment keine Veranstaltungen abhalten, wo man dann so eine Leiste rechts hat, wo die Leute im Chat irgendwie gleich drauf reagieren. Das hat natürlich was. Ja, ich bin dann plötzlich ganz nah dran an dem ansonsten eher anonymen oder bösartigen Leser oder der bösartigen Leserin. Das kann ich auch genießen. Damit kann ich etwas anfangen. Das setzt gewisse Prozesse in Gang. Aber was das Eigentliche, also da würde ich schon drauf beharren. Also das Eigentliche, der Kern der Kunst, der erste Akt Walküre, die Leute klicken doch nicht dieses Video, ich weiß nicht wie viele Male an, weil sie den ersten Akt Walküre noch nie so gehört haben, sondern weil sie Axel Brüggemann ins Wasser springen sehen wollen. Und diese Art von Verwechslung, die finde ich schon auch heikel.
Also die Leute sind tatsächlich bei der Walküre drangeblieben und zwar mit Klavierbegleitung. Und das hat uns alle erstaunt. Also wir haben gedacht, die schalten ab. Nein, sie waren plötzlich bei Künstlern, weil sie diese Künstler vorher als Menschen erlebt haben und dann haben sie auch, vielleicht wäre es nicht die ganze Walküre lang gegangen.
Aber ich möchte doch Künstler nicht in erster Linie als Menschen erleben. Ich möchte Künstler als Künstler erleben. Ich möchte ihre Kunst kennenlernen. Ich möchte Richard Wagner begegnen und nicht in dem Tenor XY in seinem Vorgang. Garten samt Gattin.
Wir diskutieren hier im SWR2-Forum Theater online. Funktioniert Kultur im Internet? Mit Christine Lemke-Mattwey, Kulturjournalistin, mit dem Journalisten und Publizisten Axel Brüggemann und mit Holger Nolze, Autor des Buches Worldwide Wunderkammer. Es gibt ja schon viele Jahre Streaming. Das ist ja keine ganz neue Erfindung, die in der Pandemie entstanden ist. 2008, habe ich gesehen, begannen die Bayreuther Festspiele zu streamen. Da begann auch diese Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker. Da kann man auch alte Aufnahmen sehen. Die Wiener Staatsoper, das habe ich gestern gelesen, die streamt nun auch hier Jahrzehnte alte Produktionen. Frau Lemke-Mattwey, ja, macht sich da vielleicht auch Live-Theater ein bisschen überflüssig? Denn manchen Kritikern des Regietheaters könnte es ja recht sein, wenn man nur noch Inszenierungen von Otto Schenk, von Franco Zeffirelli oder Jean-Pierre Ponel streamen würde.
Nichts gegen Otto Schenk, bitteschön. Nein, aber das glaube ich nicht, weil ich glaube, die Schnittmenge derer, die jetzt technisch das Interesse dafür mitbringen, mit denen, die sozusagen sagen, gib mir mein werkgetreues Musiktheater wieder, was es sowieso niemals gegeben hat, die dürfte relativ klein sein. Ich finde diesen Archivgedanken aber interessant, weil der Musikmaniac hat das ja immer schon gemacht, ja, dass er versucht hat, in irgendwelchen Archiven zu wühlen, dass er Interpretationsvergleiche angestellt hat. Das hat es ja immer schon gegeben. Und wenn das plötzlich verfügbar ist, finde ich das per se interessant. Das kann ja meine Ohren eigentlich letztlich nur schulen. Aber auch das wiederum hatte immer schon mit dem Live-Moment, mit dem Augenblick, mit der Stofflichkeit des Ganzen nichts zu tun.
Also ich glaube, wir reden gerade so aneinander vorbei. Es ist ja nicht das eine gegen das andere, sondern eben. Es ist das eine mit dem anderen und vielleicht auch eine andere Erzählform des anderen. Also das Netz, nochmal, wird niemals die Atmosphäre eines Theaters erreichen. Ich höre gerade einen Podcast über Uli Hoeneß, der damals bei der Privatisierung des Fußballs gesagt hat, ja klar, dann sollen die Leute Privatfernsehen bezahlen und davon werden wir noch die Leute ins Stadion kriegen. Und das ist doch das Optimale, was auch in der Kultur passieren kann. Die Leute sind begeistert im Netz, zahlen eventuell sogar für etwas, weil es was anderes ist und gehen dazu ins Theater oder in das Opernhaus, weil sie dort nochmal eine andere Aura kriegen. Das steht sich ja gar nicht entgegen. Und ich glaube, Frau Lemke-Mattwey, es gibt inzwischen auch unterschiedliche Publika. Also es ist nicht mehr nur der Musikkritiker, der sagt, das ist aber Wagner und den verteidige ich. Die Leute haben Igor Levit, und ich bin wirklich sehr kritisch mit Igor Levit, angeguckt und man muss ihm einfach lassen, der hat auf seinem Smartphone irgendwelche Sonaten gespielt und 100.000 Leute in der ganzen Welt haben das live auf ihren scheppernden Smartphones angehört. Worum ging es denn da? Da ging es um eine kollektive Gemeinsamkeit mit einem Künstler, den die Leute gut fanden.
Da ging es um Igor Levit, würde ich sagen.
Ja, aber
ja, ich weiß schon,
finden 100.000 Leute Igor Levit gut. Aber das müssen wir doch erstmal akzeptieren, dass es da eine Nachfrage gibt.
Darf ich mich da nochmal versuchen durchzusetzen? Weil ich glaube, genau dieser Schwelleneffekt, den Sie jetzt beschrieben haben, der ist ja nicht neu, sondern den kennen wir spätestens seit irgendwelchen BMW- oder Siemens-Festspielnächten bei den Münchner Opernfestspielen. Das kennen wir seit Oper für alle in Berlin. Das heißt, wir kreieren eine Situation, die erstmal schwellenfrei ist, indem wir Leute Open Air einladen und vor große Bildschirme setzen und da läuft dann genau das, was in dem Haus gleichzeitig auch läuft. Der Effekt sollte sein, und so wurde das immer begründet, naja, wir affizieren die und das nächste Mal wollen die das dann in echt haben. Ich glaube, ich habe nie an diesen Effekt geglaubt. Er ist auch, glaube ich, statistisch nicht wirklich nachweisbar. Und genauso wird es hier auch sein. Die Leute sind zufrieden mit Igor Levits wackeliger Mediamarktkamera vor einer Beethoven- oder Schubert-Sonate. Der Effekt zu sagen, jetzt will ich das aber mal in Ernst hören. Und das heißt ja nicht nur, ich muss mich dafür an einen anderen Ort begeben, sondern das heißt auch, ich muss mich dem aussetzen, ich muss das aushalten, ich muss eine B-Dur-Sonate von Schubert, die dauert eine halbe Stunde, da kann ich jetzt eben nicht irgendwie den Amazon-Boten auch noch zufriedenstellen zwischendurch oder mich einfach wieder ausklinken, weil ich zufrieden bin, weil ich gesehen habe, Igor Levit hat heute ein gelbes T-Shirt an und gestern war es rosa.
Das ist ja die große Frage. Die Übertragung der Met in die Kinos sind ja ein Renner, vor allem auch in den USA. Und ich habe mal gelesen, dass die Nachfrage nach Karten in der Met, also für die Live-Vorstellung, bei gestreamten Vorstellungen nachlässt. Das Schreckgespenst wäre ja, die Menschen holen sich die Kultur auf dem Bildschirm nach Hause, aufs Sofa und die Zuschauerräume oder auch die Museen bleiben leer.
Genau.
Nein, natürlich ist das Live-Ereignis, dass ich bin in dem Raum, das ist konkurrenzlos gut. Und ich verstehe eigentlich den Affekt gar nicht, das andere, dass es das nicht geben darf. Denn dass Axel Brügge mal ins Wasser springt und lustige Dinge tut, das wird jetzt jemand nicht davon abhalten. Irgendwie doch.
Immer.
Ganz lange himmlische Längen mit Schubert zu verbringen. Und so ist das eben heute. Es gibt das alles nebeneinander. Und mir geht es jetzt weniger um Pool-Geschichten oder sonstige schlüpfrige Backstage-Geschichten, sondern mir geht es jetzt um das einzigartige Erlebnis. Und wir haben jetzt gerade aktuell eine Zeit, wo das, so wie wir das am liebsten haben, nicht geht. Also haben wir noch was anderes, wenn ich nochmal rekapitulieren darf. Was mich ärgert, ist das Insinuieren jetzt von, naja, da gibt's ja jetzt die Interessen und da sind jetzt große Weltkonzerne und die wollen jetzt alles streamen und die treiben jetzt der Kunst die Kunst aus und machen das, zerlegen das alles in Nullen und Einsen. Das habe ich ja irgendwie auch schon gehört. Ich habe mir so eine Plattform mit ausgedacht und arbeite da gerne mit. Das macht mich überhaupt nicht reich, sondern das verbrennt Geld. Und ich möchte gerne mal, dass das Feuilleton irgendwie auch sieht, dass das eine Leistung ist, dass wir sozusagen inhaltlich mit Sachverstand und dem Interesse an Kunst zugänglich zu machen und auf eine vernünftige Art zu vermitteln, auf eine dem Gegenstand angemessene und würdige Art zu vermitteln. Und das ist einfach eine Wette darauf, dass es auf diesem Planeten irgendwann so viele Leute gibt, die sagen, naja, dafür zahle ich jetzt auch was, dass man damit ein neues Erlösmodell kreiert, jenseits der für uns natürlich hier in diesen breiten, luxuriösen Bedingungen von Alimentierung durch die öffentliche Hand.
Gibt es eigentlich Erkenntnisse, wer Streaming aus Theater- und Konzerthallen nutzt? Sind das so die üblich Verdächtigen, die ohnehin ins Theater gehen? Oder erweitert sich da tatsächlich der Kreis der Kulturrezipienten?
Da bin ich tatsächlich dann bei Christine Lemke matt, weil ich glaube nicht, dass das jetzt ganz viel Neues, ganz anderes Publikum bringt. Das ist ja nebeneinander.
Das
und wir sehen also
hängt von der Erzählform ab.
Gut, und Igor Levit hat eine eigene Sexiness und kreiert vielleicht auch ein eigenes Publikum. Also was wir sehen,
eben haben wir gerade gesagt, dass es die anderen sind, die zuhören. Ja, also eben haben wir gerade gesagt, das sind ja die Leute, die vor dem Haus stehen, die nicht zuhören, die aber deshalb auch nicht ins Haus gehen. Und jetzt sind es aber plötzlich doch die, die schon Interesse haben. Und da geht nämlich ganz viel durcheinander, glaube ich.
Ich kann es gern sortieren. Ich wollte jetzt nur von denen sprechen, die bereit sind, 10 € im Monat irgendwie so ein Angebot zu abonnieren. Ich glaube, das sind schon die das richtig wollen.
Aber ich finde, die Frage ist wirklich auch noch spannend, die wir jetzt ein bisschen übergangen haben, nach dem Erlösmodell. Also es geht ja nicht darum, ob jetzt irgendein Streaming-Anbieter ein Erlösmodell hat. Erstmal nicht. Irgendwann wird es auch darum gehen. Aber in der Corona-Krise haben wir natürlich auch gesehen, es sind viele Künstlerinnen und Künstler da, deren bereits abbezahlte Leistung einfach nur noch kostenlos gestreamt wurde, von denen sie dann überhaupt nichts mehr hatten. Und also ich habe einen Schlüsselmoment, und zwar genau bei dem von Christine Lemke-Mattwey benannten Open-Air-Übertragungen. Da gab es einen großen Dirigenten, der dirigiert hat, draußen standen 10.000 Leute und er hat gesagt, ich gehe da jetzt nicht mehr raus, weil es ist so anstrengend, das zu dirigieren, ich bleibe jetzt hier. Ich habe das für das Theater dirigiert. Die Argumentation ist aber, nein, weil jede Theaterkarte subventioniert ist von den Leuten, die draußen standen, von den 10.000 Leuten. Da ist doch das Netz eine wunderbare Form, dieses eingezahlte Geld auch wieder zugänglich zu machen. Warum verpflichten wir zum Beispiel nicht jedes Theater dazu, einen Teil seines Budgets für Social-Media-Aufgaben oder eben meinetwegen auch Archivierung der eigenen Produktionen auszugeben, die dann zugänglich sind in Schulen, kostenlos, im Fernsehen, zu Hause, auf irgendeiner Seite. Warum machen wir das nicht? Warum öffnen wir unsere Theater nicht, dass jeder Zugang haben kann, der sie auch mitfinanziert?
Also irgendein Social-Media-Kanal betreibt doch inzwischen jede kleine Bühne in diesem Land,
ja,
oder?
Es durchbricht nur nicht eine gewisse Schwelle von, und das ist aber besonders toll. Also das ist ja der Punkt. Also ich glaube, es ist ein bisschen nicht können. Man packt das lieber gar nicht an. Dann sind die Budgets ja nicht da. Und wenn, Axel Brüggemann, wenn ich mir vorstelle, aus dem kleinen Restetat, der für Kunst zur Verfügung steht in einem Theater, würde ich jetzt sozusagen eine Verpflichtung machen, irgendwie mach daraus jetzt noch, und zwar qualitativ hochwertig, tolle Streams, und dann vermehre ich die Zahl der Streams ins Unendliche. Also das wäre jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsidee, aber natürlich ist meine Lieblingsidee, dass man diesen Institutionen abverlangt, dass sie sich auf eine Art vermitteln, die dem Gegenstand würdig und angemessen ist.
Lieber Axel Brüggemann, dieser Vorschlag, der eröffnet, ich habe so heute dauernd irgendwelche Déjà-vus, ja, der eröffnet so die alte Zebrastreifen- und Kindergartendiskussion. Also warum sollen wir eigentlich die Subventionen für unser ortsansässiges Theater erhöhen, wenn im Kindergarten irgendwie 2 Klos kaputt sind? Ja, gesellschaftliche Subventionierung, das hat ja auch immer mit Minderheiten zu tun. Also es muss ja nicht jeder alles nutzen, sondern jeder sollte alles nutzen können, wenn er es denn will. Ja. Aber das heißt doch nicht, dass man irgendwie das so eine Totalvergesellschaftung von allem betreiben muss, indem man sagt, es gibt eigentlich überhaupt gar keine Interessensbeschränkungen mehr, sondern wir sind irgendwie alle so ein großer Mustopf an Gesellschaft und in dem ist alles irgendwie gleichwertig und drin und verfügbar.
Aber das behauptet also ja keiner. Also ich finde das
Nein, aber wenn Sie sagen, es muss eine Social-Media-Abgabe, die Theater müssen im Grunde von ihren ohnehin schrumpfenden Produktionsbudgets auch noch irgendwie eigentlich noch mehr Vermittlung machen. Sie haben dann zwar nichts mehr, was sie produzieren, aber sie vermitteln unglaublich viel.
Die Theater schließen momentan schon die zweiten Ränge, weil keiner mehr hingeht. Also es ist doch eine Werbeform für die Theater. Dann finde ich ein super Statement für die Kulturnation Deutschland, zu sagen, pass mal auf, wir produzieren so wahnsinnig viel Zeugs hier und jedes Haus sucht sich 2 oder 3 Produktionen im Jahr aus, die man dann vernünftig, professionell aufnimmt, und in jeder deutschen Schule kann man sagen, guck mal, hier ist die Carmen aus Mannheim, die Carmen aus Dresden und die Carmen aus Freiburg, und wir vergleichen die mal von gegenwärtigen Regisseuren, und das machen wir mal im Musikunterricht. Wir können doch ein Archiv aufbauen. Was ist das für eine Ausstrahlung für eine Nation, die sagt, wir haben eine Theater-, Bühnen- und Opern-Bibliothek, die wir jedem zur Verfügung stellen. Ja. Das ist doch super.
Ich glaube tatsächlich, das ist schon da und ich mache es gerade mit den Studierenden. Wir gucken uns aktuelle Produktionen an, um Regiehandschriften zu vergleichen. Da war noch nie ein Materialnot.
Wie sähe es denn aus, wenn dafür Geld bezahlt werden würde? Gerade Zeitungen wissen ja ein Lied davon zu singen, wie schwer es ist, im Internet Geld zu verdienen, was mal kostenlos war. Dafür zahlen die meisten Menschen ja sehr ungern dann.
Na, das hat man ja auch zu Beginn der Corona-Krise irgendwie gesehen. Also es wurde ja auch schon angesprochen, dass die Musiker erstmal sich nette Menschen, wie sie meistens sind, sich vor irgendwelche Kameras gesetzt haben und die Nation und die Welt mit Musik versorgt haben. Und irgendwann, so in Monat zwei oder so, dämmerte es dann einigen, warum das eigentlich umsonst ist und warum das nichts kosten darf. Und ich glaube, das ist schon nach wie vor eine große Hürde, die man nehmen muss. Ich kenne mich da nicht aus. Ich kann solche Geschäftsmodelle nicht entwickeln. Aber natürlich, selbst bei Zeitungen hat man jetzt langsam erst angefangen, unterschiedlich qualifizierte Bezahlschranken einzuführen. Ja, selbst das ist etwas, was unglaublich träge ist, weil ganz richtig, wie Sie sagen, die Leute haben sich dran gewöhnt, ich drücke zu Hause auf den Knopf und es kommt alles zum Bildschirm hereinspaziert.
Das ist das gelernte Verhalten von Usern und zwar auch durch die Zeitungen, die gesagt haben, naja, für uns zählt das gedruckte Wort. Es ist jetzt übrigens ein Argumentationsmodell, das ich auch in dieser Diskussion wiedererkannt habe. Und alles andere ist irgendwie so Shishi, das geben wir einfach so ab. Und dadurch ist dieser Reflex entstanden, alles, was durchs Internet kommt, das kostet ja erstmal nichts. Und das ist einfach total schwer, da wieder zurückzukommen. Und deshalb meine ich ja, dass das Aufrichten von Erlösmodellen nicht etwas ist, was ich per se unter Verdacht stellen würde, sondern das ist erstmal der Versuch, diese kleine Grenze wieder mal zu ziehen und nicht ständig zu behaupten, dass klassische Musik oder Theater oder Kultur eine Gratis-Veranstaltung auf jeden Fall sein muss. Und das ist meine große Hoffnung, dass mehr Menschen, und das sehen wir ja auch, dass das mehr Menschen werden und dass das irgendwie noch mehr Menschen werden. Und am Ende haben wir vielleicht wirklich nicht nur die Krümel eines Restkuchens, weil CDs werden keine mehr verkauft, DVDs werden keine mehr verkauft, sondern haben vielleicht wirklich einen neuen Erlöskuchen. Und da würde ich jetzt nicht zunächst mal kapitalismuskritisch drangehen, sondern im Sinne einer Ermöglichung von Kunst.
Also wir befinden uns doch, ich glaube, es ist viel wichtiger, klarzumachen, in einem wahnsinnigen Strukturwandel. Auch die Heere Zeitung. Der Tagesspiegel ist eine Ausnahme, vielleicht noch die Zeit, vielleicht noch, was weiß ich, 5 oder 7 andere Zeitungen. Aber die Klassikberichterstattung zum Beispiel oder Theaterberichterstattung, die ist doch in den meisten regionalen Zeitungen abgeschafft. Die ist einfach nicht mehr da, weil sie nicht wirtschaftlich war. Die Zeitungen haben das einfach aufgegeben. Und umso wichtiger ist es doch, sich klarzumachen, dass wir hier mit einem Strukturwandel zu tun haben, gegen den wir steuern müssen. Und natürlich werden wir das als ökonomisch selbstständige Kraft mit der Oper oder dem Theater, der Bühne, nicht schaffen. Ich glaube nicht, dass es da private Geschäftsmodelle gibt, die das irgendwann legitimieren werden. Das glaube ich nicht.
Kommen wir doch vielleicht mal zu den Inhalten. Reicht denn so ein einfaches Abfilmen einer Vorstellung oder muss da ein Mehrwert sein, der erkennbar wird und der dann vielleicht auch honoriert wird?
Also ich glaube, der Mehrwert, der rankt sich so drumherum und da gibt es ganz viel, was man sich einfallen lassen kann, was auch lustig ist und vom traditionellen Blick hinter die Kulissen bis zur Nahaufnahme der Primadonna A. Das wird ja auch vielfach schon gemacht und ich glaube, die Krise ist schon sowas gewesen oder ist es immer noch so eine Ideenbeschleunigerin in allem, was man sich da irgendwie noch zusätzlich ausdenken kann. Das hat natürlich auch mit der jeweiligen technischen Ausstattung zu tun. Wenn man jetzt auf die Sache selbst guckt, dann gibt es auch da Beispiele, dass natürlich auf das Medium reagiert wird. Also wenn ich an den Zürcher Falstaff denke, von Andreas Homoki inszeniert, da sind die Umstände so knapp gewesen, weil sehr viele Beteiligte einfach infiziert waren und lange nicht arbeiten konnten. Das heißt, die hatten unglaublich wenig Zeit, um das überhaupt noch auf die Beine zu stellen und haben dann etwas gemacht, was natürlich intelligent ist. Sie haben angefangen, mit den Kameras und der Kamera zu arbeiten. Das heißt, das ist eine Inszenierung, die ich wahrscheinlich so im Opernhaus nicht hätte erleben können oder dürfen, sondern die weiß ganz genau, an wen sie sich richtet. Und das sind, glaube ich, so erste Anfänge und Zuckungen, wo man sagt, warum soll ich denn so tun, als gäbe es das Kameraauge nicht, was mir so nahe kommen kann, wie natürlich kein Zuschauerinnenblick.
Es kommt etwas dazu und ich sehe mehr und ich sehe dafür andere Sachen nicht und ich schnuppere Dinge nicht und also ich fühle nicht das Plüsch in meinem Rücken oder so, aber es ist eben was anderes und diese Lenkung kann ich jetzt als Bevormundung sehen, aber es ist eine kunsteigene Art und damit die sich entwickelt, muss es geübt werden und es müssen Budgets dafür da sein, damit man nicht nur auf dem billigsten möglichen Level produziert und Dinge einfach nur abbildet, sondern diese Kunst auch zu pflegen. Und auch da bin ich optimistisch, weil ich glaube, wenn mehr passiert und man auf die Qualität schaut, werden wir auch von dieser Seite noch interessierter sein können an dem, was auf den Bühnen passiert.
Haben Sie das Gefühl, die Emotionen, die Theater oder Oper auslösen kann, die transportieren sich auch über den Bildschirm oder bleibt das bei Schillers Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube? Haben Sie Tränen, Gefühle entwickelt am Bildschirm oder bleibt die Distanz?
Nö. Nein, auch das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also ich mag mich jetzt hier auch nicht mit meiner Mohikanerinnenrolle ganz und gar zufrieden geben. Aber es ist in der Tat sehr unterschiedlich. Ich habe mir gestern auch so ein bisschen in Vorbereitung dieser Sendung Bartoks zweites Violinkonzert mit Patricia Kopaczynska ja bei den Bamberger Symphonikern angeschaut, mit Jakob Ruža, der das dirigiert hat. Mhm. Bamberger Philharmonie und leerer Saal, alles wie man es kennt, Konzertanordnung ganz traditionell, ganz konventionell. Und nun ist das natürlich eine Interpretin, kann man sagen, was man will, für oder gegen sie, aber es ist natürlich irgendwie ein Energiebolzen, ein Temperamentsbündel. Und das ist etwas, was sich mit dieser Musik zusammen für mich dann zum Beispiel schon übertragen hat. Ja, also, dass man natürlich einfach der Künstlerin so intim, um das aufzugreifen, folgen kann. Das ist etwas, da spüre ich so etwas wie eine Emotionalität. Das würde ich schon sagen, dass es das gibt. Aber prozentual finde ich mich da doch sehr ungerührt sitzen vor den Bildschirmen.
Mir fällt ein, die Wiener Symphoniker mit der Abschiedssymphonie von Haydn als erstes Wohnzimmerkonzert, wo noch alle unter diesem auch nicht wissen, wie es weitergeht, Gefühl standen. Und da war dieser leere Saal, das ratlose Orchester, das sich dann wirklich in musikalische Interpretation flüchtet. Ein unglaublich ergreifender Moment, den ich auf meinem Smart-TV gestreamt habe, den ich toll fand. Ich hatte in diesen Lockdown-Zeiten ganz viele emotionale Momente, die mich atemlos ließen, die mich zu Tränen gerührt haben und die mich auch verdammt aufgeregt haben zum Teil. Ja, klar.
Ich kann noch eine andere Erfahrung beisteuern. Bei mir in Dortmund jedenfalls ist gerade das Internet kaputt. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Ich musste mir letzten Abend, ich hatte keine Brüggemann-Kolumne mehr zu lesen, die Zeit lag in Köln und da habe ich mir eine DVD reingetan. Und zwar Slavoj Žižek, The Pervert's Guide to the Cinema, wo dieser interessante Philosoph und Cineast und Wagnerianer Slavoj Žižek über das Kino redet. Und mir kommt das komisch vor, wenn wir jetzt, also mal vergleichen, weil welches Medium rührt uns jetzt, das würde doch heute auch über das Kino niemand mehr sagen, nee, das geht nicht, weil das ist ja alles nur abgefilmt und das sind ja nur 24 Bilder in der Sekunde und da kann es ja gar nicht passieren. Oder einer meiner Helden.
Aber die Theaterwelt, lieber Holger, ist doch eine dreidimensionale. Jetzt, wir drehen uns wieder an den Kreis des Anfangs zurück. Wir haben es doch mit Räumen zu tun. Wir haben es mit einer Dreidimensionalität zu tun. Das Kino ist immer von der Zweidimensionalität ausgegangen als Kunstform. Das tut ja das Netz
und nichts anderes, nichts anderes passiert im Internet. Das ist zweidimensional und das können wir noch so lange reden. Schön. Aber unsere Frage ist doch, was kommt darüber und kann mich das rühren? Und natürlich kann mich das rühren. Ich sitze doch nicht da und sehe einen großartigen Film von David Lynch und denke, naja, aber lieber wäre ich jetzt im Theater. Es ist eine andere Kunstform.
Was glauben Sie, wird sich das Internet als, sagen wir mal, Trägerfrequenz von Kulturinstitutionen etablieren oder war das eben nur eine Notlösung der Pandemie geschuldet, die dann bald wieder vergessen sein wird oder wird es eine Dauereinrichtung bleiben und da kommt noch vieles?
Nein, das bleibt und es liegt auch an uns. Deshalb finde ich das auch schon ein bisschen bedenklich, dass wir also jetzt hier unseren Kopf schwer von rechts nach links wiegen. Wir sollten, wir als diejenigen, die sagen, uns ist das wichtig, dass es etwas gibt jenseits von Gossip, Hass und Pornografie in diesem Medium, wir sollten für unseren Inhalt einstehen und sehen, dass es mehr kann, als es im Augenblick vielleicht tut. Es ist auf jeden Fall mehr als eine Prothese. Das geht nicht weg, so wie der Buchdruck nicht weggegangen ist. Und ich freue mich auch auf den nächsten Abend in der Dunkelkammer des Plüschtheaters. Das ganz bestimmt.
Wir sehen das gleich. Das ist doch immer so. Im Fernsehen war es doch auch. Dann wurde irgendwann die Fernsehoper erfunden. Genau das, ja, dass Opern sozusagen als Filme gezeigt wurden. Dann wurden Ratesendungen. Erkennen Sie die Melodie? Das war doch eine großartige Ratesendung. Das ist doch großartig. So hat das Medium Fernsehen sich des Theaters angenommen und so wird das auch das Internet machen. Und das ist doch gut. Also das ist doch gut. Wir brauchen sozusagen Medien, die über Bühne und über Kunst reden. Und das Medium bestimmt die Art des Diskurses und die Art der Erzählform. Und die suchen wir alle noch und das ist doch spannend. Ich beobachte das mit großer Neugier und ja, mit Experimenten und manchmal gehe ich dabei auch baden.
Ich kann auch nur hoffen, dass es sich weiter ausdifferenziert, dass ich immer fürchte, dass Verwechslungen stattfinden und dass man glaubt, das Eigentliche begriffen zu haben, ohne dem Eigentlichen jemals begegnet zu sein. Davor hätte ich Angst, weil dafür sind die Gegenstände, die Inhalte, mit denen wir es zu tun haben, einfach nicht gemacht. Dann brauchen wir andere Gegenstände und Inhalte. Und ansonsten bin ich eine große Freundin von Einmaligkeit, von Exklusivität, von Unwiederbringlichkeit und vom Zauber des Augenblicks. Und was dann auch weg ist, weil ich glaube, dieses Wegsein von tollen Erlebnissen ist etwas, was die Atmosphäre unseres Lebens und unseres Kunstrezipierens ganz wesentlich ausmacht und nicht nur die Verfügbarkeit, die permanente.
Das war das SWR2-Forum Theater Online. Funktioniert Kultur im Internet? Es diskutierten Christine Lemke-Mattwey, Kulturjournalistin unter anderem der Wochenzeitung Die Zeit, der Journalist und Publizist Axel Brüggemann und Professor Holger Nolze, Autor des Buches Worldwide Wunderkammer. Vielen Dank allen, die mitgemacht haben. Danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.